SWR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Ja, wir haben damals hier auch schon bis zum Morgengrauen gesessen und gespielt die ganze Nacht. Und dabei wurde es nicht langweilig.
Man hat immer wieder das Neue, es ist immer wieder abwechslungsreich. Er macht halt einfach total viel Spaß.
Tag für Tag, Nacht für Nacht dasselbe. In abgedunkelten Zimmern hocken Kinder und Jugendliche vor ihrem Computer, Kopfhörer auf den Ohren und spielen, knallen Gegner ab, weichen Angreifern aus, Stunde um Stunde. Und vor allem die Mütter fragen sich, warum machen die das? Hört das auch mal auf? Wie kann ich das stoppen? Hat mein Sohn einfach nur Spaß am Spielen oder ist er schon süchtig? Darum geht es heute in unser Thema Computerspiele zwischen Faszination und Sucht. Ich bin Bärbel Wiethoff. Zu Gast im Studio ist Eberhard Freitag von Return, der Fachstelle Mediensucht in Hannover. Guten Abend.
Guten Abend.
Gleich zu Beginn aber lassen wir die Jungs selbst erzählen, die in den abgedunkelten Zimmern vor den leuchtenden Bildschirmen.
In vielen Spielen, zumindest in denen, die ich gespielt habe, gibt es eben ganz viel zu lernen und neue Dinge zu entdecken, neue Wege, den Gegner zu besiegen, besser zu sein als der Gegner. Und das ist eben das, was den Reiz ausmacht.
Man kann zeigen, was man drauf hat und macht total viel Spaß, mit anderen Leuten auch zusammen die Gegner zu besiegen und einfach das Spiel zu gewinnen. Es ist einfach klasse.
Wenn ich nicht gut bin in so einem Spiel, dann bin ich natürlich nur frustriert, weil ich will ja auch gewinnen und das ist das, was ausmacht. So. Und wenn man gut ist darin, dann kommt es dann, also dann hat man natürlich immer wieder diese Glücksgefühle. Also.
Es ist einfach spannend, es ist abwechslungsreich, es ist so fantasievoll. Und es ist halt in der echten Welt, es ist eher eintöniger. Also ich würde schon sagen, das echte Leben ist langweiliger als Computerspiele.
Ja, die echte Welt ist langweiliger, nicht spannend genug. Eberhard Freitag von der Fachstelle Return in Hannover. Wenn Sie so eine Aussage hören von einem interessierten 17-Jährigen, der viel gereist ist, was fällt Ihnen dazu ein?
Ja, ich empfinde, das ist eigentlich ziemlich nachvollziehbar, was die Jungs hier erzählen. Wenn die Möglichkeit besteht, Spaß, Erfolg, Anerkennung, sich besiegen lassen bzw. andere besiegen, gute Gefühle, das alles zu bekommen, ohne eine große Anstrengung investieren zu müssen, dann ist es nachvollziehbar, dass vor allen Dingen die Jungs das auch nutzen. Das ist im Grunde eine einfache Lösung, um sich gut zu fühlen, ohne eine große Anstrengung hervorbringen zu müssen. Und wenn dann noch die ständige Verfügbarkeit da ist und vielleicht auch nicht allzu viele Aufgaben, die es zu erfüllen gibt und wenig klare Zuständigkeiten, was das reale Leben angeht, dann ist das ein Prozess, der sich so darstellt, wie wir es gerade gehört haben.
Was meinen Sie, sind die Jugendlichen heute einfach auch übersättigt?
Also übersättigt, ich denke, es besteht die Gefahr, dass sie den Geschmack am realen Leben ein Stück weit verlieren und sich mit, ja, wie soll ich sagen, vielleicht auch mit Ersatzlösungen zufrieden geben. Also übersättigt ja, im Sinne, dass da eine Übersättigung mit digitalen Reizen stattfindet, aber möglicherweise sind sie gleichzeitig auch, ich würde sagen, mangelernährt, möglicherweise im Hinblick auf tiefergehende Erfahrungen und Erlebnisse. Weil die Bildschirmrealität letztlich eine flache Realität bleibt.
Gut, vielen Dank bis dahin. Wie flach ist diese Realität wirklich? Ich habe es mal ausprobiert. Mehr dazu nach der Musik. NDR 1 Niedersachsen, unser Thema heute: Computerspiele zwischen Faszination und Sucht. Ich kann ja eigentlich diese Faszination nicht nachvollziehen, habe mir aber gedacht, ich muss es einfach mal ausprobieren. League of Legends, zusammen mit einem jugendlichen Gamer. Und das ist dabei herausgekommen.
Hier, yes. Ich bin Ash.
Und jetzt läufst du mal hier rum. Das sind deine Minions, die kämpfen sozusagen für dich auf deiner Seite.
Ach so, oh, ich dachte, ich müsste jetzt abschießen.
Nee, und den folgst du jetzt einfach mal.
Ach so, den
versuch den mal zu folgen. Und mit Rechtsklick greifst du auch an. Die hier hat jetzt, wie du siehst, einen Bogen.
Ja.
Das heißt, wenn du mit Rechtsklick auf ein Minion drückst, dann schießt die einen Pfeil auf das Minion.
Und was soll ich jetzt machen?
Hier hast du dein Gegner.
Ah! Ich habe einen erschossen. Was ist das für einer?
Dein Gegner. Geh davon weg. Geh davon weg, du stirbst gerade. Davon weg.
Ich bin doch davon weggegangen.
Nein, auf deine Richtung.
Ach so. Das heißt, ich hätte darüber
Ja, genau. Müssen. Jetzt gehst du wieder dahin. Da.
Na gut. Kann ich eigentlich mal schneller rennen?
Nein.
Ach so.
Du kannst dir Items kaufen, die dir deine Movement Speed zum Beispiel erhöhen. Also deine Bewegungsgeschwindigkeit. Wenn du hier jetzt auf diesen Pfeil drückst, so.
Wo bin ich denn? Ach so, da bin ich.
Deine Maus.
Your team destroyed the first turret. Was ist denn?
Dein Team hat den ersten Turm zerstört. Das ist zwar ein Turm. Der greift dich an, wenn keine Minions da sind oder du einen Gegner angreifst, der unter dem Turm steht.
Aha.
Und jetzt bleibst du einfach mal stehen und drückst Rechtsklick auf den. Genau, und jetzt läufst du raus aus dem Turm. Genau, wunderbar.
Und jetzt?
Und jetzt kannst greifst du das wieder an.
Ist der da jetzt hin?
Ja.
Okay.
Der ist noch für 8 Sekunden tot.
Oh.
Du
spawnst. Dann steht er wieder auf?
Ja, an der Base. Also da.
Wir Was sind jetzt? Zwar,
jetzt hast du gewonnen.
Also ich habe jetzt zwar gewonnen, aber ich sage mal, ich war völlig überfordert. Eberhard Freitag von Return der Fachstelle Mediensucht in Hannover. Zocken Sie selbst auch?
Ich habe 1-2 Spiele auf meinem Smartphone, aber ich benutze die relativ selten. Und als Jugendlicher hatte ich auch irgendwie nicht so eine Faszination an diesen Spielen entdeckt, aber die waren natürlich auch in der Qualität noch lange nicht das, was sie heute sind.
Okay, warum fällt es denn Jugendlichen so schwer, nach 2-3 Stunden einfach aufzuhören?
Na, das hat damit zu tun, gerade bei dem Beispiel League of Legends, was sie auch versucht haben, das ist ja ein Teamspiel. Das heißt, man spielt in einem Team und wenn dieses Team ambitioniert ist und was erreichen will gemeinsam, dann kann man sich einfach erstens nicht in der Runde mittendrin ausklinken und sagen, ich gehe jetzt mal, weil man gerade eine wichtige Rolle spielt, meinetwegen den Jungler spielt bei League of Legends oder irgendeine andere Funktion hat, einen Supporter spielt. Und wenn dann die Runde zu Ende ist und alle anderen haben noch Zeit, dann will ich natürlich mich auch wieder einloggen und wieder mitspielen und die nächste Runde auch wieder mitmachen. Das wäre der eine Punkt. Dann ermöglicht dieses Spiel quasi so eine Art Flow-Erleben. Das heißt, meine Kompetenz im Spiel ist immer ungefähr angepasst an die Herausforderungen des Spiels. Ich bekomme auch online immer die Gegner zugeordnet, die ungefähr auf dem gleichen Niveau spielen. Das heißt, entweder ich gewinne nicht immer, ich verliere euch nicht immer, sondern es ist so ausgewogen. Und dieses Flow-Erleben, was alle Aufmerksamkeit auch braucht, führt mich in so einen Zustand, dass Raum und Zeit quasi ausgeblendet wird. Und dann ist es nicht so wichtig, dass ich morgen früh um 6 aufstehen muss, um die Schule zu gehen, weil daran denke ich in dem Augenblick gar nicht, sondern ich bin voll und ganz mit meiner 100%igen Aufmerksamkeit in das Spielgeschehen reingesogen und dann vergesse ich die Zeit. Das wäre ein wichtiger Punkt noch. Und dann ist wichtig zu wissen, dass diese Spiele eine sehr hochfrequente Belohnungserfahrung mir ermöglichen. Das heißt, ich erlebe ja alle paar Sekunden, kann man sagen, eine Belohnung und dann gibt es so einen kleinen Dopaminkick im Hirn und der fokussiert immer wieder sofort meine volle Aufmerksamkeit und auch meine Motivation. Und dadurch bleibe ich im Spielgeschehen und werde immer wieder ganz stark fokussiert. Das führt dazu, dass es halt so schwierig ist aufzuhören, weil man alles rechts und links tendenziell ausblendet.
Verloren im Rausch der Spiele, dazu hören wir gleich noch mehr. Einer, der es nicht mehr alleine geschafft hat, aufzuhören mit dem Computerspielen, ist Timo. Er ist einer von rund 270.000 Jugendlichen in Deutschland, die internetbezogene Störungen haben, wie das im Expertendeutsch heißt. Mädchen verlieren sich oft in sozialen Netzwerken, Jungen sind eher abhängig von Computerspielen. In Hannover gibt es seit 19 Jahren eine stationäre Therapieeinrichtung für suchtkranke Jugendliche, Teen Spirit Island. Und auf dieser Insel hat Anke Genius den 18-jährigen Timo getroffen.
Mit dem Spielen am Computer hat er vor 2 oder 3 Jahren angefangen. So ganz genau weiß es Timo nicht mehr. Dann wird es aber zu viel. Irgendwann läuft das Leben des 18-jährigen Schülers aus dem Ruder. Die Lust, am Computer zu spielen, ist allgegenwärtig und übermächtig, wird zur Sucht.
Bevor ich hier war, habe ich halt den halben Tag gespielt und den halben Tag geschlafen und Schule oder Ausbildung oder sonstiges total vernachlässigt, auch meine sonstigen Hobbys und Interessen, Freunde, Familie, alles komplett vernachlässigt und hat mich nicht mehr interessiert.
Der schlaksige junge Mann mit den rötlichen Haaren schaut ernst und konzentriert, wenn er daran denkt, wie er vor der Therapie mit sich umgegangen ist.
Also er ernährt sehr unregelmäßig, mal einen Tag gar nichts und dann den Tag danach halt eine Tiefkühlpizza oder viel Chips und Eistee oder sowas, also sehr, sehr ungesund. ja, dann im Bett halt viel gelegen, am Handy irgendwelche Serien geschaut, auf Netflix oder sonst was. Und den ganzen Tag im Zimmer zwischen Bett schlafen oder Serien schauen und am PC sitzen. Auch mal die ganze Nacht durch.
Dann kommt der Streit mit seiner Mutter. Sie will, dass er bei einer beruflichen Maßnahme des Arbeitsamtes mitmacht. Timo flippt völlig aus. Die Eltern rufen die Polizei. Ein paar Tage lang ist er freiwillig in einer Klinik, dann geht er wieder nach Hause. Weil seine Mutter ihn nicht sofort anspricht und fragt, wie es ihm geht, zieht er sich total zurück, erzählt Timos Mutter.
Wir haben das letzte halbe Jahr kein Wort miteinander gesprochen. Wir sind also stumpf aneinander vorbeigegangen, ohne dass er irgendwas sagte, irgendeinen Kontakt mit mir hatte. Also das war schon ziemlich belastend.
Mit dem Vater spricht er nur das Nötigste. Währenddessen spielt Timo immer weiter. Die Eltern sind verzweifelt.
Er war noch bei so einem Psychologen. Wir haben versucht, ihn über Computerverbot. Die ersten ein, zwei Tage ging es, dann rastete er irgendwann immer mehr aus, weil man merkte, dass ihm das fehlte. Und dann habe ich schon relativ früh gesagt, ich sage, der ist da kurz davor oder der ist schon drin in dieser Sucht.
Durch einen Zufall erfahren sie von der Suchtklinik Teen Spirit Island in Hannover. Auch dorthin geht Timo nur mit dem Druck, dass die Eltern drohen, ihn sonst in Obhut des Jugendamtes zu geben. Zunächst besuchen sie alle regelmäßig die Ambulanz, fahren Woche für Woche die 450 Kilometer, bis einer der 18 stationären Therapieplätze für Timo frei wird. Zu Beginn lernt er, wie die anderen Patienten auch, einen strukturierten Tagesablauf kennen. Das sei extrem wichtig für die jungen Suchtpatienten, diese Struktur zu lernen, erklärt Jörg Fricke, stellvertretender Pflegedienstleiter.
Die kennen die meisten nicht. Die sitzen nächtelang vorm PC und schlafen tagsüber oder essen vorm PC. Regeln und Strukturen fehlen und die versuchen wir wieder zu vermitteln.
Wie entsteht die Sucht? Frank Fischer, Oberarzt bei Teen Spirit Island, ist überzeugt, dass hinter der Sucht bei Jugendlichen oft eine frühkindliche Bindungsstörung steht. Zudem hätten seine Patienten oft weitere Ängste, Depressionen oder Phobien, die vorrangig behandelt werden müssten. Ein ganz wichtiges Therapieziel ist für Oberarzt Frank Fischer:
wieder mehr Vertrauen finden in die Menschen für reale, vertrauensvolle Erfahrungen mit den Mitmenschen. Dann haben die auch eine reelle Chance, aus der Sucht wieder herauszukommen.
Auch bei Timo waren vor der Behandlung der Computersucht grundlegende Therapien nötig.
Und da war es eigentlich das Wichtigste, dass er gelernt hat, wieder Vertrauen zu sich selber zu finden, seine eigenen Erwartungen ein bisschen runterzufahren. Und sich letztlich diesen Ängsten auch zu stellen, sowohl in der Gruppe, was die Gleichaltrigen angeht, wo er immer das Gefühl hat, er wird bewertet von anderen, ne? Er wird nicht akzeptiert, wird gemobbt. Und sich diesen Erfahrungen zu stellen, festzustellen, doch, das schaffe ich, ich werde auch von anderen akzeptiert. Über die Ängste, die dann weniger wurden, haben wir dann wieder mehr nach draußen geschickt, er hat sich wieder mehr im Alltag bewiesen. Und dann hat er auch angefangen, tatsächlich sich mit seinem Suchtverhalten auseinanderzusetzen.
Oberarzt Frank Fischer wirkt zuversichtlich.
Inzwischen ist er eigentlich so weit, dass ich ein ganz gutes Gefühl habe. Also dass ich sagen würde, also dass er eine reale Chance hat, auch wieder in Kontakt mit Medien zu kommen, wieder sich auch an den PC setzen zu können, ohne wieder abzurutschen in soziale Medien oder ins Computerspiel hinein. Ich glaube, dass er das in Zukunft ganz gut schaffen könnte.
Bei Teen Spirit Island durchlaufen die jungen Patienten drei verschiedene Phasen. Zunehmend gibt es mehr Freiräume. Smartphones sind allerdings die ganze Zeit strikt verboten. Timo ist jetzt in der Schlussphase und freut sich über die regelmäßigen Besuche seiner Eltern. Und in der Therapie überlegt er sich unter anderem, wie er später mit dem Computer umgehen will.
Von Computerspielen werde ich mich erstmal komplett fernhalten. Ein Computer oder auch ein Handy werde ich schon noch haben, so WhatsApp und sowas ist, benötige ich einfach so, um Kontakt zu halten mit Freunden und sowas. Finde ich schon relativ wichtig, aber Computerspiele brauche ich absolut nicht. Und also ich versuche auf jeden Fall auch Handy und sowas sehr in den Griff zu bekommen. Und mir da in der Anfangszeit gehe ich auch wahrscheinlich erstmal in eine Wohngruppe mit therapeutischer Hilfe und dass ich da mich von denen auch beraten lasse, ob es jetzt schon zu viel ist oder nicht.
Zurzeit macht er ein Praktikum im Garten- und Landschaftsbau und will den Realschulabschluss nachholen. Und Timo hat auch schon weitere Pläne für die Zukunft.
Danach hatte ich dann vor, das Abitur nachzuholen und danach dann irgendwas in Richtung Architektur zu machen. Dieses Interesse an Architektur, das habe ich hier jetzt so entwickelt. Finde ich, hört sich sehr cool an und hoffe, dass das so funktioniert.
Ja, Timo hat es also geschafft. Eberhard Freitag von Return, der Fachstelle Mediensucht. Wie häufig rutschen Jugendliche in die Sucht ab?
Also bei dieser Frage beziehe ich mich gerne auf die PINTA-Studie, in Auftrag gegeben vom Bundesgesundheitsministerium von 2011, wo man, wenn man die Altersgruppe zwischen 14 und 24 betrachtet, auf 3,8% betroffene mediensüchtige Menschen trifft. Und wenn man die 14- bis 16-Jährigen anschaut, dann sind wir schon bei 6,3%. Wenn man die Gesamtbevölkerung anschaut, bei den 14- bis 64-Jährigen, hätten wir nur eine Prävalenzrate von 1,5%. Das, finde ich, ist eine wichtige Erkenntnis, die uns auch nicht in Ruhe lassen sollte.
Sie sagten nicht in Ruhe lassen, wenn Eltern mit ihren meistens Söhnen zu Ihnen kommen. Wie können Sie denn dann helfen?
Ja, das ist ein Stück weit auch eine Frage des Alters der Kinder, weil wir merken, wir sind ein Teil Erziehungsberatung und wir sind auch ein Teil Suchtberatung. Wir sind so auf dieser Schnittstelle zwischen diesen beiden Systemen. Und manchmal ist der exzessive Medienkonsum ja auch geschuldet einem unangemessenen Erziehungskonzept. Und in so einem Fall versuchen wir dann Eltern zu unterstützen, auch ihre Erziehungsbemühungen ein Stück weit anzupassen und angemessener zu gestalten. Uns ist aber ganz wichtig als Prinzip, dass wir die Beratung zwischen den Eltern und Jungs erstmal grundsätzlich trennen. Das heißt, die Eltern haben einen eigenen Berater und die Jugendlichen auch einen eigenen Berater, weil der Jugendliche sich sonst schnell erlebt in dieser Rolle, die sind ja gegen mich und hier ist ein Berater, der verbündet sich mit meinen Eltern gegen mich. Und um das zu vermeiden, trennen wir das voneinander. Und das wesentliche Ziel ist, in so einem Erstgespräch mit einem Jugendlichen, dass wir uns vorstellen, der geht hier gleich raus nach einer Stunde aus dem Gespräch und wir wünschen uns, der steht auf der Straße und sagt, das war gut. Es war eine gute Beratungserfahrung. Hier hat mich jemand ernst genommen, hier hat jemand auch gewertschätzt, was ich alles leiste im Spiel. Und der ist nicht gegen Computerspiele grundsätzlich. Und in der Beratungsarbeit mit den Eltern ist es uns wichtig, das Suchtlabel erstmal zu hinterfragen. Die Eltern sind immer sehr schnell mit der Diagnose. Am Telefon wissen die immer schon, mein Sohn ist computersüchtig. Wir sind da immer vorsichtig, weil das auch vielfach das Gespräch erschwert oder beendet, wenn man sich darüber streitet, bist du süchtig oder nicht. Und wir versuchen Eltern auch ein Stück weit, ihnen zu erklären, was passiert eigentlich hinter dem Bildschirm. Eltern sehen ja vielfach nur, was vor dem Bildschirm nicht mehr funktioniert. Alles vermüllt, der geht vielleicht nicht mehr zur Schule, er ernährt sich schlecht. Aber die Faszination, die hinter dem Bildschirm sich auftut, die gilt es ein Stück weit den Eltern zu erklären, die Belohnungssysteme zu verstehen, das, was sich verändert in dem Motivationssystem, warum es schwieriger ist, sich zu konzentrieren auf Bildungserfolg, auf einen Führerschein zum Beispiel, solche Dinge. Das sind wichtige Punkte. Und dann auch zu fragen, wo ermöglichen Eltern ein Stück weit auch diesen Lebensstil? Das heißt, wo gilt es auch Eltern zu hinterfragen, Serviceleistungen, die sie wie selbstverständlich seit Jahren zur Verfügung stellen, möglicherweise zurückzufahren und den Jugendlichen auch mit den Realitäten des Lebens mehr als bisher in Kontakt zu bringen. Dann die Frage, wie kommunizieren wir eigentlich in der Familie? Also wie kann man das Gespräch über dieses Thema öffnen und wie kann man es auch schließen und auch verunmöglichen? Beispiel, vielfach klagen Eltern dann darüber, dass ihre Jungs nicht mehr zum Essen kommen, die gemeinsamen Mahlzeiten verweigern. Und dann frage ich, wie ist es denn, wenn sie dann gemeinsam mal essen? Reden sie dann wieder über das Thema? Ja klar, dann habe ich ihn ja mal und dann reden wir natürlich über die Probleme. Und ist doch klar, dann hat der Jugendliche gerade gar keine Lust zum Essen zu kommen, weil dann ist er und seine Probleme sind wieder das Thema und er verweigert sich. Und dann wäre eine Lösung zu sagen, wir treffen uns für gemeinsame Mahlzeiten, aber wir entscheiden, du bist nicht Thema. Entweder reden wir gar nicht oder wir reden über etwas völlig anderes, aber wir gehen nicht wieder sofort in diesen Konflikt zum Thema Medienkonsum. Diese einfache Intervention kann schon etwas lockern im familiären Gefüge.
Sie sprechen ja von den Problemen, den Konflikten im familiären Gefüge. Sie haben ja auch eine Broschüre herausgegeben, die heißt Battlefield Home, also Schlachtfeld zu Hause. Ist denn das, was da abgeht zu Hause, wirklich so ein Schlachtfeld?
Ja, und nicht selten ist auch Gewalt im Spiel oder auch die Androhung von Gewalt. Das erlebe ich immer wieder, dass Mütter auch kommen und sagen, mein Sohn, der ist jetzt 17, 18, der baut sich dann vor mir regelrecht auf und bedroht mich und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Also eine sehr aggressive Stimmung, die dann da auch herrscht. Und ein Stück weit auch verständlich, auch bei jüngeren Jugendlichen, wenn Eltern versuchen, Mediennutzungszeiten zu begrenzen, die vorher halt sehr großzügig bemessen waren, dann ist es völlig normal, dass Kinder und Jugendlichen versuchen, ihre bereits erreichten Freiheiten mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, auch zu verteidigen. Also wenn sie quasi eine kleine Hoffnung haben, wenn ich nur genug Drohkulisse hier aufbaue, dann kann ich meinen Medienkonsum hier erhalten vom Umfang, dann machen die das natürlich völlig nachvollziehbar. Also es gibt ein Battlefield und es gibt oftmals aber auch wenig Verständnis für die andere Seite. Und das ist das Ansinnen dieser Broschüre, dass wir sagen, wir möchten eigentlich ein Bewusstsein schaffen und ein Verständnis für beide Seiten, Eltern helfen zu verstehen, was passiert bei den Jugendlichen, die Faszination zu verstehen, aber auch Jugendlichen zu helfen, auch die Eltern besser zu verstehen. Und deswegen reden wir davon, wir laden ein zu Friedensgesprächen auf beiden Seiten.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
NDR 1 Niedersachsen, unser Thema: Computerspiele zwischen Faszination und Sucht. Das Argument der Jugendlichen ist ja immer wieder, ich mache das, weil es mir Spaß macht. Ich habe den Göttinger Hirnforscher Gerald Hüther gefragt, nur Spaß oder schon Sucht? Wo fängt die Sucht an?
Das ist ja immer so, dass immer wenn es Spaß macht, wenn man eine Aufgabe hat und die dann auch erfolgreich bewältigt, und das passiert ja bei diesen Computerspielen dann eigentlich laufend, dann werden im Hirn diese sogenannten neuroplastischen Botenstoffe ausgeschüttet und die wirken so ähnlich wie Dünger auf die Hirnverschaltungen. Das heißt, auf diese Weise wird dann immer dann, wenn man irgendwas toll hinkriegt, im Hirn die dafür benutzte Verschaltung auch entsprechend verstärkt. Die eigentliche Antwort auf Ihre Frage heißt deshalb, was sind das eigentlich für Menschen, die sich in den Computerspielen viel wohler fühlen als draußen in der Realität mit anderen? Und dann würde das heißen, das muss den Kindern schon an irgendetwas fehlen, damit sie als Ersatz auf diese Angebote hereinfallen, die diese Computerspieleindustrie ihnen macht.
Ich höre immer wieder, man soll den Kindern andere Angebote machen, Sport zum Beispiel oder Musik. Aber es gibt ja viele Jugendliche, die dann in der Pubertät plötzlich gar nichts mehr davon machen, sondern nur noch vor dem Rechner hängen.
Das ist, nützt ja nichts, dass man einem Kind Angebote macht. Und klar macht ein Sechsjähriger irgendwas ganz gerne, wenn die Mama sich drüber freut. Also zur Not spielt er auch Klavier und übt das auch. Und so ist es vielleicht auch mit dem Fußballspielen, da geht der Papa zuliebe hin und dann geht er noch zur Feuerwehr, weil die anderen Kinder da auch sind. Also da machen die dann schon eine ganze Menge, aber es ist alles eigentlich nicht so richtig ihr Ding. Und dann kommt die Pubertät und dann ist das sozusagen die Nagelprobe, ob das, was sie vorher gemacht haben, wirklich ihr Ding war. Und in den meisten Fällen war es das nicht. Das war nur draufgesetzt durch irgendwelche, ich sag's mal so schmählich, Förderprogramme. Die sind eigentlich nicht gut, weil man fördert damit eigentlich eher die Misslust, sich mit solchen Dingen tatsächlich auseinanderzusetzen. Aber es wäre vielleicht besser, wir schauten ein bisschen genauer nach, was den Kindern wirklich am Herzen liegt, wofür die ein Talent haben, wo die eine Begabung haben, anstatt denen dauernd mit unseren Förderprogrammen die Lust zu verderben.
Aber viele haben ja Lust, am Computer zu spielen. Wie können Jugendliche lernen, ohne Druck von außen, von sich aus aufzuhören, also sagen, so, jetzt habe ich 2-3 Stunden gespielt, jetzt mache ich mal Schluss?
Die Spiele sind ja so gestaltet, auch sehr geschickt gestaltet, dass die beiden seelischen Grundbedürfnisse eines Menschen gleichzeitig ansprechen. Und die kann man dort auch stillen. Das eine Bedürfnis heißt es, ich möchte zeigen, dass ich was kann. Ich möchte autonom auch was entscheiden. Ich möchte was gestalten. Das geht wunderbar mit diesen Spielen. Besser für die meisten als in unserer tagtäglichen Realität, wo sie ja eigentlich immer nur in die Schule gehen müssen und nichts gestalten dürfen. Und das zweite Grundbedürfnis heißt, ich möchte mit anderen verbunden sein. Und in diesen WLAN-Partys und was die da alles so veranstalten, sind die ja fast wie eine Gemeinschaft miteinander und fühlen sich auch miteinander verbunden. Und deshalb heißt die Antwort, wenn sie die Kinder aus solchen Situationen herausführen wollen, sie müssen ihnen eine Geborgenheit anbieten, die nicht in der Community der Computerspiele stattfindet, sondern in der Realität. Also wo sind die Freunde, wo sind die Eltern, wo sind Menschen, mit denen die sich so sehr verbunden fühlen, dass die dann auch ein ganzes volles Vertrauen haben und sich nicht in diese virtuellen Welten zurückziehen müssen. Und noch schlimmer, und das wird dann sehr hart für unsere Gesellschaft, wo sind eigentlich für junge Leute, vor allen Dingen, wir reden im Grunde genommen über junge Männer, also über Jungs, wo sind für Jungs Gestaltungsräume, wo die endlich mal zeigen können, draußen im realen Leben, dass sie was drauf haben, dass sie was können. wo ist das, wo die sich mal um was kümmern? Wo, die werden die ganze Zeit beschult, die sollen immer nur aufpassen, die sollen lernen. Aber dass die mal Gelegenheit bekämen, zu zeigen, was sie drauf haben, finden die nicht. So, und das ist das offene Scheunentor für die Computerspielehersteller, weil dort in diesen virtuellen Welten ihrer Computerspiele können sie immer zuzeigen, was sie drauf haben. Nur es nützt nichts, weil es ist nur eine virtuelle Welt und sie erwerben auch nur Fähigkeiten für die Bewältigung von Problemen in virtuellen Welten. Draußen in der realen Welt finden die sich später nie mehr zurecht.
Was wären solche Gelegenheiten?
Das wäre zum Beispiel, dass man einen Garten anlegt, dass man sich um Tiere kümmert. In Berlin gibt es eine Schule, die haben ein Schulfach, das heißt Verantwortung. Da gehen die los und kümmern sich um was, um eine alte Oma, um irgendwelche Kinder, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind und kein richtiges Deutsch können. So geht es. Und dann weiß man, wenn Kinder Gelegenheit haben, sich einzubringen, zu zeigen, dass sie was können, sich um was kümmern dürfen, alles in der realen Welt, in der sie groß werden, dann driften die auch nicht ab in irgendwelche virtuellen Welten.
Soweit der Göttinger Hirnforscher Gerald Hüther. Also sich um Omas und Flüchtlinge kümmern, einen Garten anlegen. Eberhard Freitag von der Fachstelle Return. Sie haben mit vielen zockenden Jugendlichen gesprochen. Ist das eine Lösung?
Also ich würde dem zustimmen, was Herr Hüther sagt. Die Aufträge, die Mission, das ist sehr bedeutsam im Spiel. Also Kinder und Jugendliche wollen beauftragt werden. Sie wollen hören, idealerweise von Erwachsenen oder von Eltern. Ich glaube an dich, du schaffst das. Und sie wollen eigentlich auch reale Missionen und Aufträge bekommen. Und die wirken tatsächlich auch, da bin ich fest von überzeugt, mediensuchtpräventiv. Aber wenn ein Spieler der Faszination der Missionen im Spiel bereits verfallen ist, will ich mal sagen, und ein Suchtproblem entwickelt hat, dann glaube ich, reicht es nicht mehr aus, alternative Angebote einfach zu machen, weil im direkten Vergleich von der Intensität der Belohnungserfahrung und dem Spaßfaktor ist das Computerspiel in der Regel vorne und haben die alternativen Angebote weniger Chancen, weil sie immer eine intrinsische Motivation auch erfordern, um dort auch erfolgreich zu sein. Und die ist eben durch das intensive Computerspiel über lange Zeit geschwächt. Das heißt, wir brauchen dann die Aufträge im realen Leben, aber wir brauchen auch gleichzeitig zeitliche Begrenzungen, dass es nicht mehr möglich ist, das Spiel in der gleichen Weise intensiv zu spielen, bis dahin, dass man alle Geräte auch für eine gewisse Zeit komplett nicht zur Verfügung stellt. Das kann auch eine Lösung sein. Manchmal ist das die einzige, die nur möglich ist. Und dann können die realen Aufträge und Missionen auch wieder greifen.
Was sind solche realen Aufträge und Missionen?
Ja, wir müssen versuchen, Kinder und Jugendliche in Kontakt zu bringen mit den Realitäten des Lebens, mit Erfahrungen, wo sie spüren, ich komme hier an Grenzen, ich kann die überwinden, hier ist jemand an meiner Seite, ich darf auch scheitern, das ist gar nicht schlimm. Und das sind Menschen, die glauben an mich, die trauen mir was zu. Idealerweise sind das bei den Jungs auch Väter. Wir haben aber leider die Situation, dass vielfach Väter nicht anwesend sind und dadurch der Vater in seiner Rolle, wie er quasi auch den Jungen einführen kann in die Welt von Männlichkeit, nicht vorhanden ist. Und dadurch quasi auch so ein Dilemma bei den Jungs ist, sie wollen sich stark und mächtig fühlen, aber innerlich fühlen sie sich unsicher und schwach. Und das Computerspiel ermöglicht genau, diese Spannung aufzulösen, indem ich in eine Rolle schlüpfe, wo ich genau das bin, was ich in der Realität gern wäre, aber nicht bin. Und ich sage dann immer Eltern, einen Geschirrspüler auszuräumen zu Hause, das ist keine Mission. Das ist auch wichtig, dass das auch Kinder und Jugendliche tun. Aber ein Auftrag, der herausfordert und der an Grenzen bringt, das wäre nochmal was anderes.
Was sind denn Beispiele für solche Aufträge?
Wir machen das zum Beispiel so, dass wir manchmal in der Beratung nicht direkt reden, sondern wir machen erstmal Bogenschießen mit Jungs. Und dann bauen wir eine Scheibe auf und dann ermöglichen wir ihnen zu erfahren, ja, ich schieße jetzt erstmal daneben und irgendwann fange ich an zu treffen. Und dann lerne ich das immer besser. Und dann spüre ich, ich kann hier etwas leisten im realen Leben, aber ich muss da mich auch mit auseinandersetzen. Ich muss mich auch bemühen, ich muss mich anstrengen. Oder ich kenne das auch aus dem Raum der Kirchengemeinden, dass man Jugendliche heranzieht, die dann so einen Technikdienst übernehmen und sagen, ich mache die Technik hier, ich kann den Beamer bedienen, ich kann ältere Leuten, kann ich helfen, ihren Computer einzurichten. Das wäre eine reale Mission. Ich lerne, die Reifen zu wechseln am Auto meiner Eltern. Das heißt, ich muss mich mit Werkzeug auseinandersetzen, ich muss Kraft investieren und am Ende habe ich es idealerweise geschafft.
Sie sagten, das Ganze funktioniert eigentlich nur, wenn die Jugendlichen noch nicht der Faszination der Computerspiele erlegen sind. Was kann man dann tun, wenn sie im Prinzip schon mitten im Sog des Computerspiels sind?
Also dann können wir sicher so Angebote machen. Und gleichzeitig, glaube ich, ist eine zeitliche Begrenzung notwendig, dass man dann sagt, es gibt 2 Tage, wo du jetzt nicht Computer spielst und dann in diesen 2 Tagen musst du dich mit anderen Dingen beschäftigen. Das heißt, wir ermöglichen auch Langeweile. Also Langeweile ist ja etwas, was dann meistens gefürchtet wird, weil der intensive Computerspieler gar nicht mehr richtig weiß, was soll ich eigentlich anfangen mit meiner Zeit, wenn ich nicht in einen Bildschirm schauen kann. Und diese Langeweile zu ermöglichen und dadurch auch einen kreativen Prozess in Gang zu bringen, der mich wieder auf andere Gedanken vielleicht bringt. Und dann begleitend etwa zu sagen, lass uns mal dein Zimmer renovieren. Ich bringe dir mal bei, wie man tapeziert. Das wäre ein Auftrag, eine Mission, wo ein Jugendlicher auch ganz konkret was erlernen kann. Aber wichtig ist in dem Augenblick, dass da auch jemand dabei ist, der ihn anleitet, der Anregung gibt und in Beziehung tritt und das auch aushält, dass mal was daneben geht.
Solange die Jugendlichen noch zu Hause wohnen, können Eltern vielleicht noch eingreifen. Aber was, wenn sie ausgezogen sind und statt zu studieren, grenzenlos zocken? Manche suchen sich Gruppen, um gegen andere Spieler und ihre Computer anzutreten. E-Sports. Es gibt inzwischen eine E-Sports-Bundesliga mit Wettkämpfen in ausverkauften Hallen. Genauso ehrgeizig treten Spieler in der Universitätsliga an, der University E-Sports Germany. Darin spielen in Niedersachsen 2 Uniteams, eines in Clausthal, eines in Hannover. Und in Göttingen sind Spielbegeisterte gerade auf der Suche nach den Besten für das Ligateam.
Treffpunkt Studentenwohnheim Christophorusweg, 7. Stock, 5er WG. In einem kleinen Zimmer sitzt Stefan Becker an einem Schreibtisch. Auf der Tischplatte ist wenig Platz. Ein Stapel Teller, Flaschen, ein paar Bücher. Der Computer ist die Zentrale des Raumes. Der Sessel davor sieht eher aus wie ein Sitz aus einem Formel-1-Wagen.
Also da kann ich, glaube ich, ein ganz schönes Zitat von einem Kumpel, den ich habe, nennen, der hat gesagt, der kauft sich unheimlich viel für Spiele und alles Mögliche und sagt halt, ja, wenn das ist, was ich am meisten mache, dann kann ich auch am meisten Geld dafür ausgeben, hat er gesagt. Und das macht ja auch irgendwo Sinn. Ich mache da sehr viel. Und da kann man sich auch eine ordentliche Ecke einrichten quasi. Und das ist halt auch schon sehr hohes, gutes Equip.
Stefan Becker studiert Betriebswirtschaft im 7. Semester und ist Mitbegründer der Göttinger E-Sports-Gruppe. 300 Interessenten gibt es dafür. Die besten von ihnen dürfen im Team Göttingen mitmachen.
Es spielen verdammt viele Leute und das weiß eigentlich auch jeder. Und auch am Nordcampus, wo dann halt die Physiker und Informatiker und ähnliches sind, die spielen nun mal alle meistens. Wir bieten halt eine Community, Leute, mit denen sie sich unterhalten können, die sie sich finden können, das dann zu spielen. Und das ist quasi unsere Grundidee, erstmal die Leute zusammenzubringen. Und dann wollen wir halt für die Uniliga aus diesen Leuten Teams herausbilden, die dann für uns in der Uniliga spielen, damit die persönlich erfolgreich sein können.
Becker spielt LOL, League of Legends, ein Ego-Shooter, bei dem in einer Art Häuserkampf im Team Punkte gesammelt werden. Dafür wird der Weg freigemacht, Gegner weggeballert.
Ups. Zu viel gekauft.
Der Student setzt beim Spielen eine gelb getönte Brille auf. Die Computermaus in seiner rechten Hand rast rasend schnell auf einem extra großen Pad.
Und wenn man dann richtig Stunden reinlegt, das heißt, das Spiel häufig spielt und auch solche bestimmten Maps spielt, die zum Üben gedacht sind und dann halt das Aim verbessert, also die Hand-Augen-Koordination, dass der Arm dann quasi schon von alleine arbeitet und sich das zu erarbeiten, das ist tatsächlich anstrengend aus meiner Sicht und auch anspruchsvoll. Das ist, glaube ich, der Teil, der dann, ich nenne es mal, sportlich wird. Man wird tatsächlich mit mehr Stunden auch besserer Spieler meistens. Now live for 14 minutes. Normal Deathmatch. Das ist halt ein Training, das anders ist, aber es ist immer noch ein Training.
Die E-Sportler treffen sich zu virtuellen Trainings, League of Legends oder Counter-Strike. Ein Team spielt Rocket League, ein Spiel nach Fußballregeln. Anstatt virtuelle Personen steuern die Spieler kleine Rennautos und bewegen so den Ball in das gegnerische Tor. Schnelle Reaktionen sind auch hier gefragt. Für die Auswahl der Besten zählen aber nicht nur die rasanten Armbewegungen und Durchhaltevermögen, erzählt Stefan Becker. Teamgeist ist gefragt, wie in einem Mannschaftssport.
Man respektiert seine Teammates, schreit nicht rum. Ist nicht toxisch, heißt das, dass man im Chat zum Beispiel die ganze Zeit schreibt, was für schlechte Gegner sind oder irgendwas. Es geht halt immer um das Team und daran misst sich dann, ob jemand ein guter Spieler ist oder ein schlechter Spieler ist.
Annette Göhmann-Ebel leitet die psychosoziale Beratungsstelle der Universität Göttingen. Dass die Uni die Gründung eines E-Sports-Teams unterstützt, findet sie absurd.
Also da blinkt bei mir schon einige rote Lampen. Wo ich eigentlich die größte Gefahr sehe, ist dieser Trainingscharakter. Weil wenn ich Sport mache, eine Forderung nach Leistung da ist, muss ich ja auf irgendwas trainieren. Da muss ich mich ja optimieren, da muss ich mich steigern. Und das würde ja bedeuten, dass ich vom Computer trainieren muss. Also sprich, spielen oder länger spielen muss. Und das finde ich so ein bisschen absurd im Vergleich zu dem, was wir hier vorfinden, wo wir alles dran setzen, dass die Leute weniger spielen.
Exzessive Gamer spielen aber eher mehr, 8, 12 Stunden oder länger. Manche so lange, bis sie ihr Studium nicht mehr schaffen, dann kommen sie in die Beratung, oftmals mit den Eltern oder weil sie ihr Studium nicht auf die Reihe kriegen. Dass es an den Computerspielen liegen könnte, verleugnen die meisten, erzählt Annette Göhmann-Ebel.
Wenn wir Anamnesen durchführen hier, dann fragen wir ja alles Mögliche ab. Und natürlich auch die Frage, wie viel Zeit verbringen sie womit? Und dann kommt es zwangsläufig dazu, dass sich sozusagen geoutet wird, wie viel Zeit am Computer verbracht wird. Und wenn das über ein Maß hinaussteigt, die 6 bis 8 Stunden am Tag, ob man das jetzt Sucht nennt oder anders, kommt natürlich schon zutage, dass das eine schwierige Situation ist und dass das sozusagen den Lebensinhalt ausmacht. Und da haben wir dann das Problem.
In Hochzeiten hat Stefan Becker 8 Stunden am Tag gespielt. In dieser Zeit hat er gezweifelt, ob das BWL-Studium das Richtige für ihn ist. Spielen war ein Ventil. Die E-Sportler sollten mit einem Training von 4 Stunden auskommen, sagt er heute. Damit Sucht keine Gefahr wird, treffen sich die Spieler auch im richtigen Leben. Sollte ein Spieler der Hochschulgruppe auffällig werden, sich abschotten oder exzessiv spielen, werde die E-Sport-Gruppe auf diesen Spieler zugehen und helfen, sagt Stefan Becker. Der Hochschulsport Göttingen hat noch keine endgültige Haltung zur E-Sport-Gruppe gefunden. Wir können uns so einem großen Trend aber nicht verschließen, sagt Mischa Lumme von der Hochschulsportgruppe. Er unterstützt grundsätzlich das ehrenamtliche Engagement, eigentlich aber aktiven Sport. Fördert der Hochschulsport die Passivität junger Menschen? Und wo bleibt die Ethik bei Ego-Shootern wie Counter-Strike? Auch darüber wird im Hochschulsport Göttingen kontrovers diskutiert und deshalb begleitet er auch die Gründung der E-Sport-Gruppe, sagt Lunne. Wenn die Gruppe im Namen und im Logo die Universität Göttingen hat, wollen wir auch wissen, was dort läuft.
Ute Andres berichtete. E-Sport. Sinnvoll oder nicht? Was sagen Sie, Eberhard Freitag von der Fachstelle Mediensucht?
Also ich denke, dass es jede Menge Spieler gibt, die in der E-Sport-Szene aktiv sind, die da begeistert sind und die das auch gut im Griff haben. Wir erleben aber hier bei uns in der Beratungsstelle auch junge Männer, die im E-Sport aktiv sind, die da auch viel Geld verdienen und die sagen, ich merke, es tut mir nicht gut und ich rutsche da weg und ich will das eigentlich nicht mehr und ich komme langsam in eine Suchtgefährdung hinein und ich merke, ich muss da aussteigen. Und da geht es dann oft um Hop oder Top. Da kann ich nicht mehr mit einer reduzierten Zahl von Stunden das Level aufrechterhalten, sondern dann muss ich mich entscheiden, will ich hier weiter erfolgreich sein, da muss ich die Zeit investieren, oder will ich in die anderen Bereiche meines Lebens investieren. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es schon denkbar, dass man hier in diesem Bereich aktiv ist, aber der Rest des Lebens auch gut funktioniert und auch das Studium zufriedenstellend oder auch gut läuft.
Der Hochschulsport hat ja gesagt, er will wissen, was dort läuft. Das ist ja auch den Eltern wichtig. Irgendwann müssen sie aber die Kontrolle abgeben an die Jugendlichen. Am Anfang kann man noch die WLAN-Zeiten begrenzen. Aber irgendwann müssen es ja die Jugendlichen selbst schaffen, aufzuhören und nicht mehr ganze Nächte durchzuzocken. Wie kann denn das gelingen?
Also erstmal möchte ich auch so ein Stück weit Entwarnung geben, weil wir viele Jugendliche haben, die sind begeisterte Computerspieler und die spielen auch mal 1, 2 Jahre ziemlich intensiv. Aber da bekommt das nicht so eine Pathologie, da hat das nicht so eine problematische Funktion, dass man irgendwelche Konflikte damit klärt, sondern die sind einfach begeistert und das ist ein großer Teil ihrer Freizeitgestaltung. Und dann regelt sich das von selbst auch wieder ein. Dann gucken die rückblickend und sagen, ja, mit 15, 16 habe ich sehr intensiv gespielt, aber jetzt ist es okay und jetzt bin ich davon auch wieder weg. Also das heißt, vieles reguliert sich auch von selbst, wenn quasi auch durch die Hirnreife das Kontrollzentrum vorne mehr Kontrolle übernimmt und die Partyzone nicht mehr so bedeutsam ist. Von daher kann man auch viele Eltern ermutigen, auch ein Stück weit abzuwarten. Das wäre das eine. Dann denke ich, ist es wichtig, dass Eltern auch spüren, wann müssen sie auch Verantwortung abgeben und wann ihren heranwachsenden Kindern helfen, mehr und mehr Verantwortung für ihr Leben zu übergeben und auch wiederum die Frage nach den Serviceleistungen. Wann höre ich auf, Taschengeld zu geben? Wann höre ich auf, meinen fast erwachsenen Sohn morgens zu wecken, weil er die Nacht durchgezockt hat? Oder ist er nicht selber dafür verantwortlich, morgens aufzustehen? Das wären so Dinge, die man dann im Einzelfall auch anschauen muss.
Manche Jugendlichen sagen ja, man sollte im Prinzip das WLAN freischalten, weil sie würden schon irgendwann selbst merken, wenn sie dann zu Ende gespielt haben. Funktioniert das oder funktioniert das nicht?
Naja, das funktioniert vielfach eben nicht, weil die Spiele so angelegt sind, weil die Belohnungswirkung so intensiv ist, weil man außerhalb von Raum und Zeit ist und dementsprechend den Realitätssinn so ein Stück weit ausblendet. Deswegen funktioniert das in einem bestimmten Alter eben noch nicht so wirklich.
Sie haben aber gerade gesagt, wenn mit 15, 16 sagen welche rückblickend, da habe ich die ganzen Nächte durchgezockt und danach habe ich irgendwann von selber aufgehört. Kann man sich darauf verlassen, dass das von selber wieder weggeht?
Nein, verlassen kann man sich nicht drauf, weil es gibt ja die Spielergruppe, die auch in ein Suchtproblem hineingeraten, weil das Computerspielen nicht nur eine Freizeitgestaltung ist, sondern eine pathologische Funktion bekommt und es quasi eine Ersatzlösung wird für Entwicklungsschritte, die man nicht gehen will, weil ja soziale Ängste damit versucht werden zu bewältigen. Und dann, glaube ich, kommt man nicht von selbst raus, sondern dann braucht es irgendwann auch in der Regel eine professionelle Hilfe.
Wie können denn Eltern sehen, ist das Ganze jetzt noch Faszination, ist das Spaß am Spiel oder ist es schon Sucht?
An der Stelle, glaube ich, ist es wichtig, dass wir klare Kriterien haben, wann sprechen wir von Sucht. Und Kriterien wären da zum Beispiel, es gibt negative Konsequenzen, die werden bewusst, aber sie werden in Kauf genommen. Es gibt Verluste, es wird gelogen, es wird verheimlicht, es gibt Entzugserscheinungen irgendwelcher Art, also psychische Entzugserscheinungen. Es gibt eine Dosissteigerung und wenn man diese Kriterien erkennt, die über einen längeren Zeitraum auch da sein müssen, dann würden wir erst von Sucht sprechen und davor gegebenenfalls von einem exzessiven Spielekonsum, der auch nicht unproblematisch ist, weil wir sehen, auch ein nicht süchtiger, aber ein exzessiver, begeisterter Computerspieler entfaltet möglicherweise in wichtigen Jahren seines Lebens nicht das Potenzial, was in ihm steckt. Und er könnte vielleicht ein viel besseres Abitur machen, wenn er weniger spielen würde. Und er könnte andere Aktivitäten und andere Begabungen und Talente mehr entfalten, die aber brach liegen, weil er den größten Teil seiner Freizeit mit Computerspielen verbringt.
Was können Sie denn den Eltern raten? Entspannen, genau hinsehen, wann muss man anfangen, sich Sorgen zu machen?
Ja, also entspannen erstmal schon im Sinne von, das ist ein normales Freizeitverhalten, das ist nichts Ungewöhnliches. Genau hinschauen auch, vor allen Dingen auch in einem guten Kontakt sein, in einer offenen, wertschätzenden Art und Weise über dieses Thema sprechen. Und auch, das ist für uns ein wichtiges Beratungsprinzip, dem Jugendlichen helfen, seine inneren Ambivalenzen auch zu spüren. Das heißt, ein Jugendlicher, der viele Stunden am Tag mit Computerspielen verbringt, weiß im Grunde genommen, wenn ich das so weiter betreibe, kriege ich irgendwann ein Problem. Das ist dem irgendwie bewusst, zumindest in klaren Momenten. Und diese Ambivalenz gilt es auch bewusst zu machen, hervorzulocken und dem Jugendlichen zu helfen, irgendwann auch eine Entscheidung zu treffen. Was will ich? Und meistens wollen sie beides. Sie wollen erfolgreiche Zocker sein, aber sie wollen auch einen Berufsabschluss schaffen und sie wollen auch ein Abitur machen oder ein Studium schaffen. Und sie merken irgendwann, ich muss eine Entscheidung treffen. Ich kann nicht beides gleichzeitig haben. Und durch eine gute, offene, wertschätzende, herausfordernde Kommunikation können Eltern auch helfen, diese Ambivalenz auch offen zu machen und sichtbar zu machen.
Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Eberhard Freitag von Return, der Fachstelle Mediensucht in Hannover. Mehr Informationen erhalten Sie auch über die Website return-mediensucht.de. Das war unser Thema, Computerspiele zwischen Faszination und Sucht. In der Technik war Corinna Kammerer. Ich bin Bärbel Wiethoff und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.